es liegt wirklich der Fokus darauf, ins Tun kommen, in Kombination mit dem Aha-Moment, dass man das fundierte Wissen dazu hat. Aber es muss runtergeschrumpft werden auf eine praktische Aufgabe, die dem Pferd effektiv hilft. Also dieses ganze Theoretische ist natürlich wichtig, dass man das hat im Hintergrund, aber das muss nicht jeder Pferdebesitzer wissen, sondern für mich ist es das herauszufinden, was praktisch relevant ist und wirklich eine Verbesserung im Pferdeleben macht.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Podcast, dem Pro Horse Talk. Und ich darf herzlich begrüßen die Fachtierärztin für Pferde, Dr. Veronika Klein.
Ja, hallihallo. Vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe einen Vollprofi mir gegenüber. Ich war schon zu Gast bei dir. Du hast auch ein sehr großes Online-Format unter dem Namen Kernkompetenz Pferd in allen Arten und Sparten. Da kommen wir noch gleich zu. Und ich glaube, ich habe mit dir mein erstes Zoom-Meeting gemacht und jetzt ist es mal Turn the Mic around, wie die Amis sagen. Jetzt bist du mein Gast und ich freue mich sehr. Danke.
Ja, sehr cool.
Sehr schön. Vielleicht wollen wir kurz anfangen für die, die dich noch nicht kennen. Das heißt, die, die nicht social media mäßig so viel unterwegs sind. Ich teile ja immer brav Sachen von dir, weil du ja wirklich super viele interessante Sachen für alle Pferdeleute postest. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du zum Reiten gekommen bist und dann kommen wir auch noch zu deinem beruflichen Werdegang. Aber wie bist du zum Reiten gekommen?
Wie bin ich zum Reiten gekommen? Okay, fangen wir ganz vorne an. Also, meine Familie hat gar nichts mit Pferden zu tun gehabt. Und irgendwie gab es dreijährig wohl den innigen Wunsch von mir, zu reiten und aufs Pferd zu kommen. Und dann haben meine Eltern, kann man jetzt sehen, wie man will, den Fehler gemacht, mich mal draufzusetzen und zu führen. Und es endete damit, dass ich halt nicht mehr abgestiegen bin. Und ja, seitdem ich 3 bin, fahre ich deswegen mit meinen Eltern regelmäßig in den Stall und habe dann reiten gelernt. Meine Schwester, die ist 2 Jahre jünger, ist dann nachgezogen. Und irgendwann meint es meinen Eltern auch zu blöd, jeden Tag mit in den Stall zu fahren und nur zuzugucken. Die haben dann also mit 40, 42 auch beschlossen, sie fangen dann jetzt auch an zu reiten. Und damit waren wir infiziert. Und ja, dann ist das so seinen Lauf gegangen und ich bin teilweise 5, 8 Pferde am Tag geritten, also Pferd, Pferd und Pferd mein ganzes Leben. Auch im Turniersport dann aktiv. Also ich bin gesprungen, Dressur und Vielseitigkeit geritten, reite ich auch noch. Im Westernbereich, muss ich gestehen, war ich 2-mal unterwegs. Einmal in Kanada im Urlaub. Das war allerdings mehr als ein Erlebnis, muss ich gestehen. Von Rindertreiben bis Stromschnellen überwinden, wo der Guide vorne mit dem Pferd weggeschwemmt worden ist. Also das waren auf jeden Fall Erlebnisse im Westernsattel, die wenigen, die ich hatte. Aber ansonsten bin ich ganz klassisch quasi unterwegs. Und ja, dann habe ich natürlich auch einen Ehemann jetzt, der reitet, weil meine Mama hat immer gesagt, wo willst du auch jemanden kennenlernen, der nichts mit Pferden zu tun hat? Und von daher, ja, also meine Schwiegereltern, die züchten auch. Von daher sind wir den Pferden dann treu geblieben. Meine Eltern reiten auch immer noch. Die sind jetzt um die 70. Also, woher das kam, diese Liebe zum Pferd und dieses innige Verlangen, da aufs Pferd zu springen, weiß keiner. Wie gesagt, meine Eltern kommen ursprünglich aus München, aus der Großstadt, haben damit nicht in Berührung gehabt und weiß ich nicht. Es gibt ein Foto von meiner Mama, wo sie mit mir schwanger war. Das erste Bild in meinem Fotoalbum, wo sie auf einer Rennbahn sitzt, lustigerweise. Aber wie gesagt, woher das kommt, kann ich gar nicht sagen. Ich bin nicht so klassisch aus Generationen von Pferdenmenschen entstanden. Ich fand die Tiere einfach grandios und wollte drauf.
Ja, und die Liebe ist ja geblieben und die Passion.
Genau.
Sehr schön. Und das heißt, auch jetzt reitest du noch aktiv und hast noch eigene Pferde?
Ja, genau. Also wir haben relativ viele Pferde verkauft jetzt in den letzten Jahren. Meine Schwiegereltern hatten einen Hof, den haben sie aber jetzt verkauft nach 40 Jahren. Und dann sind aus 10 Pferden noch 2 jetzt quasi reduziert worden aus Altersgründen. Und wir haben noch ein Reitpferd, das ist selbstgezogen, der Chaos. Und mit denen sind wir bis M-Springen, Gelände und auch Dressur unterwegs. Jetzt gerade mit der Schwangerschaft, die ich jetzt ja gerade, oder was heißt gerade, aber meine Tochter bekommen hatte, hat er etwas pausiert, muss ich gestehen. Ich bin noch bis im 7. Monat L-Dressur geritten. Aber dann bin ich aufgrund des Kaiserschnitts doch ein paar Wochen, Monate nicht auf dem Pferd gesessen. Aber ansonsten reite ich noch. Und dann haben wir noch eine Dreijährige, die ist auch selbst gezogen. Und die Zuchtstute, die Mama, die haben wir jetzt gerade auch abgegeben.
Okay. Ja, aber also, und hobbymäßig reitest du noch, kann man dann sagen, wenn du eine Zeit
findest. Genau, also Zeit ist gar nicht so das. Man kann sich immer für das Zeit nehmen, wofür man Lust hat. Aber natürlich jetzt auch durch die Schwangerschaft, durch das Kind, durch den Lockdown. Dann hatten wir eine Infektionskrankheit im Stall, wo wir relativ lange unter Quarantäne waren. Hat sich so eins nach dem anderen angereiht. Und immer, wenn ich gerade antrainiert hatte, war ich ein Turnier gegangen. Dann kam wieder irgendwie etwas, was uns wieder aufgehalten hat. Von daher waren wir wirklich letztes Jahr nicht einmal auf Turnier. Davor das Jahr schon, aber letztes Jahr nicht.
Ja, wie kam es, dass du Tierarzt geworden bist?
Ja, das ist ehrlich gesagt so ganz klassisch. Stand halt seit ich denken kann in meinen Poesiealben, ich werde halt Tierarzt für Pferde. Und auch der Wunsch hat sich einfach hartnäckig gehalten. Und ich wollte den Pferden immer helfen. Und das war für mich die logische Konsequenz. Zwischendurch wollte ich auch mal Profireiter werden. Da waren meine Eltern nicht so ganz einverstanden mit. Und von daher, ja, habe ich dann kurz vorm Abitur gedacht, gut, jetzt musst du noch mal ein bisschen eine Schippe drauflegen, weil man braucht ja ein 1er NC, um zugelassen zu werden fürs Studium. Und ich war ein ziemlicher Minimalist in der Schule, weil wenn man natürlich auch viel auf dem Pferd sitzt, hat man auch nicht so viel Zeit für Schule. Und ich war immer gerade so gut, dass meine Eltern erlaubt haben, dass ich reiten kann. Damit die Noten, wenn die zu schlecht waren, musste man zu Hause bleiben. Das heißt, da wusste ich die Waage zu halten. Aber dann musste ich doch von der 10. Klasse von einem Dreierschnitt bis zur 13. auf dem 1er-Schnitt hoch. Das war schon eine Herausforderung, aber es hat funktioniert. Und so durfte ich dann wirklich direkt nach dem Abitur Tiermedizin studieren und bin dann nach Gießen gegangen, weil ich habe natürlich mein Pferd mitgenommen. Und in Gießen waren die Boxenmieten zu bezahlen. Und deswegen habe ich dann, man kann ja nur in 5 Städten in Deutschland Tiermedizin studieren. Und die anderen Städte wären halt Berlin oder München zum Beispiel gewesen. Und da kann man sich vorstellen, da sind nicht nur die Mieten für die Wohnung, sondern auch für die Pferde ein bisschen anders. Und dann habe ich in Gießen im Reitstall gewohnt, meine ganze Studienzeit. Und war auch nicht so der fleißigste Unigänger. Wenn man Pferde hat, hat man da auch viel Zeit zu verbringen. Und ja, so bin ich dann mit Pferd quasi nach Gießen zum Studieren gegangen.
Ja, sehr schön. Du hast dich auf Pferde spezialisiert, aber du hast ja auch weitere Ausbildungen gemacht, richtig?
Ja, genau. Also man kann sich ja während des Studiums nicht spezialisieren. Jetzt laut vom Stundenplan, aber ich habe natürlich alle Semesterferien in Pferdekliniken oder Pferdepraxen verbracht, also alle meine Freiwilligen und Pflichtpraktika im Pferdebereich gemacht. Und habe dann auch als studentische Hilfskraft, das nennt man Formulant oder Bremser, habe ich schon als Student 4 Jahre während meiner Studienzeit die Nachtdienste in der Pferdechirurgie gemacht. Mhm. Also habe ich mich schon im Studium irgendwie natürlich schon spezialisiert. Aber da musste man immer noch alles machen. Und nach dem Studium habe ich meine Doktorarbeit über Pferd geschrieben und habe dann noch eine zusätzliche Ausbildung zur Pferdephysiotherapie gemacht, zur Chiropraktik für Pferde und Akupunktur habe ich auch noch gemacht.
Also hast du quasi gesundheitlich alles abgedeckt, was das Pferd angeht?
Genau, ich wollte halt so ein bisschen ins Rittigkeitsmanagement und jeder weiß das, ne? Man ist als Tierarzt ja auch eher so derjenige, der Brände löscht und eher nicht so das Management betreuen kann, darf, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Und habe ja auch selber noch eine Trainerausbildung. Und von daher auch im Sattelbereich habe ich mich immer fortgebildet, weil am Ende ist das Pferd ein großes Gesamtkonzept und mit Rittigkeitsproblemen ist man meistens mit einer Sparte vom Wissen kommt man selten aus meiner Sicht ans Ziel. Also da gibt es mehrere Stellschrauben, die es da zu drehen gibt und irgendwie hat immer jede Ausbildung versprochen, die haben jetzt die goldene Lösung. Und für mich war es immer so, na, irgendwie passt das noch nicht und ich brauche noch ein bisschen mehr, um zu helfen. Und ich bin auch so ein bisschen ein Fortbildungsjunkie und von daher, ja, über Pferde kann man, glaube ich, nie auslernen.
Nee, also absolut richtig. Auch wir sind ja großer Betrieb, aber ich habe einen sehr guten Hufschmied, ich habe eine sehr gute Physio, wir haben gute Tierärzte. Ich kann mich zwar ums Gymnastizieren und Trainieren kümmern, aber es gibt ja für alles seine Fachbereiche, wo ich nicht ausgebildet bin, wo ich als Profi weiß, dass wir andere Profis hinzuziehen müssen, weil ich nicht alles abdecken kann, ne? Weil das ja sehr komplex geworden ist heutzutage.
Ja, definitiv. Das Wissen wird nicht weniger.
Nee, und das ist ja auch das Schöne bei unserem Job. Und genau. Bei jedem Pferd lernt man, was man noch nicht kann, sage ich immer. Genau. Ja, deswegen hast du eine große eigene Internetplattform, kann man es fast so nennen, ins Leben gerufen, die kernkompetenz-pferd.de, wo es auch diverse Workshops gibt und wo man wirklich über Erste Hilfe, Trainingspläne, Prävention wirklich, ich denke, dein Ansatz ist, und den finde ich super, den breiten Sport und die Privatleute zu unterstützen, ihr Wissen zu verbessern und auch selber was zu tun, richtig?
Genau, also es geht darum, dass man die Pferdebesitzer befähigt, selber eine gesunde Lebensführung für ihr Pferd zu erschaffen. Was natürlich dann nach sich zieht, weniger kranke Pferde, mehr glückliche Besitzer und mehr Lebensfreude fürs Pferd. Das ist so die große Idee dahinter. In Eigenverantwortung, ins Tun kommen, weil, wie gesagt, ich fand es immer sehr unbefriedigend, erst gerufen zu werden, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist und im Internet sehr viel Wissen kursiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist manchmal relativ schwer herauszukristallisieren, jeder meint was dazu zu sagen, ob er nun das gelernt hat oder nicht manchmal, und da hatte ich einfach, das ist jetzt schon 5 Jahre, ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein, dass wir so wenig präsent sind als Tierärzte im Online-Bereich und dass es da einfach mehr fundiertes Wissen in Kombination mit umsetzbaren praktischen Fähigkeiten gibt. Und das ist so der Fokus, wirklich die Selbstermächtigung des Besitzers, diese gesunde Lebensführung zu erschaffen.
Ja, und das ist ja immer diese Schwierigkeit zwischen Theorie und Praxis. Und ja, natürlich, Leute, die es studiert haben, haben das alles drauf, aber man muss es ja in Worte fassen und in praktische Schritte und Strukturen für die Privatleute, sprich Breitensportler, selbst Profis. Also es ist ja einfach eine ganz andere Welt. Und das ist ja so schwierig. Da hast du wahrscheinlich auch viel von dir selber gelernt, das alles, dieses ganze System zu strukturieren und zu überdenken, oder?
Ja, also ich versuche es immer wirklich in praktische Häppchen zu machen. Ich denke mir immer, was ist realistisch im Stall? Ich sage jetzt mal, der Durchschnittspferdemensch, wie viel Zeit verbringt er im Stall? 2, 3, 4 Stunden. Dabei will ich reiten, misten, mich unterhalten, das Pferd putzen. Also was kann ich integrieren in meinen Alltag? Auch nicht in so riesen Brocken. Und man muss ja auch nicht gleich irgendwie alles um den Haufen werfen, was man gerade macht, sondern es geht für mich immer darum, jeden Tag ein bisschen besser und das in praktische Häppchen, ne? Deswegen habe ich ja auch diese Do-it-yourself-Challenge zum Beispiel. Also es liegt wirklich der Fokus darauf, ins Tun kommen, in Kombination mit dem Aha-Moment, dass man das fundierte Wissen dazu hat. Aber es muss runtergeschrumpft werden auf eine praktische Aufgabe, die dem Pferd effektiv hilft. Also dieses ganze Theoretische ist natürlich wichtig, dass man das hat im Hintergrund, aber das muss nicht jeder Pferdebesitzer wissen, sondern für mich ist es das herauszufinden, was praktisch relevant ist und wirklich eine Verbesserung im Pferdeleben macht. Also, dass man das wirklich rausarbeitet, dass der Pferdebesitzer das selber auch umsetzen kann.
Ja, da profitierst du natürlich von deiner Erfahrung erstens als aktiver Reiter, der jahrelang in verschiedenen Stellen auf Pferden unterwegs war. Und jetzt auch zweitens als Tierarzt, was sind denn die häufigsten Probleme oder auch Kommunikationsprobleme? Was kommt denn bei dem Kunden an, wenn ich es ihm etwas erkläre? Ne?
Ja, ist immer wieder eine interessante Situation, wenn man was erklärt hat, das Telefon klingelt und der Pferdebesitzer erklärt es dann der Person am Telefon, was ich gerade erzählt habe, ist mehr oder weniger nicht immer das inhaltlich, was man gesagt hat. Ja. Und also das geht uns ja allen so. Klar. Ich sage mal, das von 1000 Worten, was gesprochen wird, das, was man sich behalten kann, ist ein Bruchteil. Mhm. Und das, was man am Ende sich merken kann, ist das Gefühl, was man mitgenommen hat. Aber wenn man im Stall steht und dann auch noch Sorge um sein Pferd hat und aufgeregt ist, sich das dann auch noch alles zu behalten, was der Tierarzt so erzählt und dann auch noch in eigenen Worten wiederzugeben, ist aus meiner Sicht auch eine Transferleistung, die für keinen von uns faktisch möglich ist. Daraus ist damals ja auch der Podcast entstanden, ne? Dass man das in Ruhe zu Hause nochmal durchhören kann und dann gezielte Fragen für sein Pferd stellen kann, weil man dann nicht immer bei Adam und Eva anfängt, geht für den Tierarzt schneller. Die Fragen sind einfach viel besser, die einem gestellt werden, und das Pferd hat am Ende am allermeisten davon.
Ja, also stimme ich hier vollkommen zu. Ich selber habe ja auch viel mit Kunden und Tierärzten zu tun, und dann, um es mir leicht zu machen, sage ich auch immer, ruft den Tierarzt an, der kann es euch besser erklären. Und ich selber habe für mich entschieden und auch gute Erfahrungen. Ich vertraue meinen Leuten, meinem Tierarzt, meinem Hufschmied, meiner Physio. Da fragen manche, was hat die Physio denn gemacht? Und dann denke ich immer, das, was das Pferd brauchte. Also da habe ich gelernt, gar nicht das alles so extrem zu hinterfragen, wenn ich den Personen vertraue, und dann sehe ich ja, ob es besser wird. Aber ich bin keiner, der so alles zerdenkt und total verstehen will, weil ich da so ein gewisses Vertrauen habe mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und wenn man das konkret wissen will, hilft es immer, 1:1 gleich mit der Person zu sprechen. Ja. Und da bin ich dann ein Zwischenglied, was auch falsch das weitergibt, wie du so schön sagst, ne?
Ja, also das mal, also ist auch absolut meine Empfehlung, auch wenn man als Besitzer jetzt ein gutes, multiprofessionelles Team ums Pferd hat, was ich immer empfehle, lasst die Leute miteinander sprechen. Also ich nehme dann auch lieber das Telefon in die Hand und rufe den Schmied direkt an, weil es einfach stille Post, kann jeder im Kindergarten probieren, ne? Egal wie viel man sich bemüht, es fehlt halt was oder es wird halt doch irgendwie aus der Realität, die man selber wahrgenommen hat, was verändert. Und auch wenn die Tierärzte Pferde wieder überweisen in die Praxis nach draußen, rufe ich da auch mal direkt an. Es ist einfach, ja, verständlicher, wenn man das direkt 1:1 klärt.
Ja, genau. Das ist vertraut euren Mitarbeiter, mit euren Kollegen oder als Privatperson, die das Pferd im Training hat oder beim Hufschmied, vertraut dem, und wenn er ihm nicht vertraut, sprecht mit ihm oder sucht euch jemand anderen. Das ist immer so die Sache. Ich finde es manchmal schwierig, wenn man die ganze Zeit so hinterfragt wird, obwohl die Leute keine Fachkompetenz haben. Also da muss man dann auch irgendwo, wie du sagst, mit einem guten Gefühl dran gehen. Natürlich kann man auch Dinge hinterfragen und nachfragen, keine Frage. Aber ich denke schon, es ist wichtig, dass man eine Vertrauensbasis hat.
Ich glaube, auch wenn man das relevante Wissen kennt und der Person vertraut, kann man auch, wie gesagt, intelligente Fragen stellen. Mhm. Also die dem Pferd dann auch wirklich helfen. Ne?
Und du hast vorhin gesagt, den Podcast ins Leben gerufen. War das am Anfang eher medizinisch, dass du was über Pferdekrankheiten und so weiter erklärst?
Genau, also ganz am Anfang war es wirklich die Idee, dass für meine Pferdebesitzer, die ich in der Praxis betreue, die Möglichkeit zu haben, also erstens, ich erzähle ja bei jedem Hufrehepferd das Gleiche. Mhm. Wenn ich im Sommer gefühlt jeden zweiten Tag, ist jetzt über, ne, wir sagen das jetzt mal pauschal, das Gleiche über Hufrehe erzählen muss. Wie gesagt, es ist für den Besitzer nicht zu fassen, wenn ich von A bis Z da draußen alles erzähle. Mhm. Für mich ist es eine sehr lange Zeit, die ich meistens in der Praxis nicht habe, um es vollständig und so zu erklären, wie ich möchte. Und am Ende ist jede auch ein bisschen anders. Und das heißt, die Fragen, die unterm Strich kommen sollten, können in dieser Zeit gar nicht geklärt werden, weil das einfach viel zu viel Input ist. Das heißt, was ich dann gemacht habe, ich habe was über Hufrehe erzählt im Podcast, habe den Leuten gesagt, gut, das ist die Diagnose, hört euch das an. Und dann können wir danach sprechen, was für Fragen sind, was noch geklärt werden soll, was noch umgestellt werden soll. Das heißt, es war für den Pferdebesitzer einfach eine Möglichkeit, das nachzuschlagen, nachzuhören. Und für mich auch, ne, man sagt ja, alles, was man öfters als 5-mal erzählt, sollte man digitalisieren heutzutage. Ne, das war natürlich noch so die andere Idee. Und ja, daraus ist eigentlich der Podcast entstanden für die Pferdebesitzer, die wir hier im Praxisgebiet betreuen. Das ist dann halt ein bisschen ausgeartet.
Also du hast auch mittlerweile viele Gäste, aber dann bist du so ein bisschen das Pferdekrankheiten-Wikipedia, kann man sagen.
Ja, sagen viele, dass sie quasi, wenn sie dann, also sie hören die Folge halt, weil sie es interessant finden, und dann aber, wenn das Pferd wirklich betroffen ist, hören sie es nochmal nach oder wiederholen es auch nochmal. Also ich habe ganz viele, die mehrere Folgen häufiger hören, gerade die ganzen Wissensfolgen.
Sehr schön. Ja, das ist ja eine super Sache. Ich habe auch schon einige, zum Beispiel über PSSM2 ist ja gerade ein Riesenthema mir angehört. Ja. Das Fass machen wir aber nicht hier auf. Also liebe Leute, Nein. Hört euch die Folge an. Ja, dann bevor wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, hast du Vorbilder, reiterlich oder beruflich?
Jetzt so ganz konkret gibt es natürlich gar nicht mal so aus dem Pferdebereich immer. Also ich gucke sehr viel über den Tellerrand, was so Persönlichkeitsentwicklung angeht. Also auch was in Richtung Meditation, Sport, gesunde Lebensführung, Ernährungsweisen. Da gucke ich viel auch außerhalb der Pferdewelt, was meine Vorbilder angeht. Ansonsten natürlich in der Vielseitigkeit habe ich immer viel natürlich Ingrid Klimpe die Sachen mir angeschaut, die ganzen Bücher. Und die hat ja auch sehr viele DVDs. Ne, damals, als man noch DVDs geguckt hat, habe ich da noch gemacht. Also da habe ich so in dem Bereich schon geschaut. Aber ansonsten versuche ich ehrlich gesagt relativ sachlich, mir die Sachen aus sehr vielen Perspektiven anzuschauen, dass ich eigentlich nicht so ein Idol-Vorbild habe, was ich anstrebe, sondern ich gerne aus den verschiedenen Sparten mir alles mal anschaue und mir dann das für das, was ich für mein Pferd sinnvoll erachte, herausnehme. Also von Halsring, Balancezügel, Western, ne, hatten wir auch bei uns in der Podcast-Folge darüber gesprochen, was man da rausnehmen kann, auch für den englischen Sport. Auch viel Bodenarbeit, habe ich auch ganz viel Unterricht genommen früher. Also da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist mein Vorbild, so will ich werden, sondern es ist wirklich eher so eine Breite, breit gefächert.
Lässt sich überall inspirieren.
Genau, das finde ich, die Pferdewelt ist so bunt und hat so viele tolle Ansätze. Auch viele Ansätze, von denen ich nichts halte, aber man muss sie halt alle mal angeguckt haben und verstanden haben, um auch einschätzen zu können, was macht für mich und mein Pferd Sinn und was halt nicht.
Ja. Bin ich ganz bei dir. Also, und auch über den Tellerrand schauen Richtung Achtsamkeit, Coaching, Kommunikation. Ja. Das ist ja, also gerade Kommunikation ist ja ein Riesenthema. Meine letzte Folge war gerade mit Bernd Osterhammel, der macht Coaching für Manager mit Pferden. Mhm. Und das ist ja, wir wirken immer, ne? Ja. Wir müssen Druck aufbauen, wir müssen Druck wegnehmen, wir müssen loben, wir müssen zuhören, das ist bei Pferden, bei Menschen überall das Gleiche. Ne? Und das,
man kann nicht kommunizieren.
Genau, man wirkt immer, sagt er. Und das ist ja so. Ne? Das ist, ich habe mal aus Spaß jetzt, bin ich durch den Aldi gelaufen, habe jeden angegrinst oder angelächelt nett. Und dann wirst du sofort zurückgelächelt. Ne? Also das ist so eine Millisekunde, wie du auf Menschen wirkst, im Positiven wie im Negativen. Das heißt ja auch oft im Turniersport, die ist arrogant, weil man selbstbewusst wirkt. Und nur weil man selbstbewusst ist, ist man ja nicht arrogant. Aber wenn man selbstbewusst und fokussiert ist, heißt es dann gleich, ne? Man ist arrogant oder ähnliches. Ne? Und das ist also total spannend, finde ich. Kommunikation mit jedem Lebewesen, wenn man das so möchte.
Absolut.
Ja. Dann wollte ich im ersten Teil noch ein bisschen über Haltung und Fütterung sprechen, weil du bist ja auch im klassischen Bereich großer Vorreiter. Du hast ja dein Pferd im Aktivstall stehen, kann man das so sagen, im Offenstall?
Ja, im Paddock Trail, genau.
Und also Paddock Trail, ist das ein Aktivstall? Vielleicht kannst du das kurz erklären, was das genau ist.
Oder den Unterschied. Also ich sage mal, der Oberbegriff Offenstall hat sehr, sehr, sehr viele Unterkategorien. Und es gibt auch unterirdisch schlechte, in die man sein Pferd bitte nicht reinstellt. Und es gibt unfassbar gute, in die man sehr gerne auch seine Sportpferde reinstellen kann. Und der Aktivstall hat Bereiche, Ruhebereiche, Pressbereiche, Spielbereiche, manchmal auch Wälzbereiche. Aber das sind eher so Flächen. Der Paddock Trail hat in der Regel in der Mitte eine Wiese und außen herum ist ein Gang von 3 bis 5 Meter Breite. Und auf diesem Gang hat man dann Fressstationen, einen Hügel, eine Wasserfurt, was auch immer man sich da so Wildes einfallen lassen kann. Also da gibt es unfassbar tolle Sachen. Und die Idee im Paddock Trail ist, dass der Boden sich alle Meter, alle 100 Meter verändert. Erfunden wurde es von einem Hufschmied oder ja, einem Hufbearbeiter, der quasi gesagt hat, wenn die Pferde barfuß über diesen Boden laufen oder auch mit Eisen, dann haben wir eine unterschiedliche, ja, Impulsgebung vom Boden an das Pferd, an das Nervensystem und auch an das Horn. Und wenn der Untergrund halt mal steinig ist, mal sandig ist, mal Waldboden ist, mal Wiese ist, dann habe ich halt Propriozeptionstraining und die Hornqualität, der Hufmechanismus, alles wird quasi besser. Deswegen auch die Wasserfurt, weil sie da auch durchs Wasser gehen sollen fürs Horn. Und das heißt, es ist ein bisschen was anderes als ein Aktivstall. Aber die Idee, dass sie natürlich draußen in der frischen Luft in der Herde leben, ist die gleiche. Nur die Konzeption ist ein bisschen eine andere. Ne? Und für mich ist ein Offenstall keine Wiese mit einem Zaun drum und einer Hütte drauf. Also für mich ist ein gut geführter Offenstall, da sind die Böden befestigt. Ja, ich sage immer Bodenbefestigung, Bodenbefestigung und nochmal Bodenbefestigung. Dann kommt lange nichts, dann kommt Bodenbefestigung. Und dann vielleicht die Fressstände. Aber Pferde können halt keine Matsche leiden. Es ist auch einfach für die Gesundheit der Füße nicht angemessen, wenn sie knöcheltief in der Matsche stehen. Gilt auch für Winterpaddocks, für Boxenpferde. Dann denke ich mir, ja gut, dann haben sie frische Luft und vielleicht ein bisschen Sonne von oben. Aber wenn sie bis zum, wie gesagt, Knöchel in der Matsche stehen, hat das halt für mich keinen Mehrwert. Plus es belastet halt auch einfach die Sehnen, die Hufe. Also deswegen Bodenbefestigung ist schon ein Riesenpunkt. Dann kann man aber natürlich die Sportpferde da ganz hervorragend drin halten. Also wir haben ganz viele Turnierpferde im Offenstall oder im Paddock Trail. Ich betreue natürlich auch sehr viele Pferde in anderen Offenstellen, aus tierärztlicher Sicht. Und wir haben vom S-Springpferd bis zu Bundeschampion-Teilnahme, die noch nie eine Box gesehen haben, die von der Wiese als Fohlen in den Paddock Trail gezogen sind und dann zweimal am Bundeschampionat teilgenommen haben. Also dass das nicht geht, ist halt eine Lüge. Es funktioniert ganz hervorragend, wenn die Bedingungen stimmen. Die Herde, der Stall und der Boden. Ja, das ist immer so. Wenn ich das nicht habe, muss ich das Pferd natürlich einzeln stellen. Aber wenn die Bedingungen stimmen, gibt es keinen Grund, warum ein Sportpferd nicht in einem Offenstall stehen sollte. Ich glaube auch, wenn ich den perfekten Stall habe, perfekt in Anführungsstrichen, überall gibt es einen Misthaufen, habe ich fast nur Vorteile. Kondition besser, Propriozeptionstraining, die Sehnen, Gelenke, Bänder, alles ist viel besser ausgerichtet. Also wenn man sich vorstellt, das Pferd läuft 23 Stunden über Stockstein hoch, runter, galoppiert, spielt, ist der ja viel schneller in den Reflexen. Die Muskulatur ist ganz anders vorbereitet. Die Sehnen sind ja in einem ganz anderen Zustand, als wenn das Pferd 23 Stunden steht, was es faktisch nicht tun sollte.
Also im positiven Sinne ist das ja eine gleichmäßige Belastung. Und das Pferd ist ja ein Dauerfresser, Herdentier und ein Bewegungstier. Ne?
Ja, genau. Also von daher, das ist so mein großer Herzenswunsch, dass wir da bessere Haltung besonders für Reitpferde haben.
Ja, also das ist bei uns genauso. Bei uns ist uns sehr wichtig. Deswegen kriegen wir auch erst Fohlen im April, Mai, damit die gleich viel raus können. Diese Januarfohlen. Ja. Die dann irgendwie 23 Stunden am Tag in der Box stehen, das sind die, die Chips kriegen, Sehnenschaden etc. Also es ist immer dann noch zu viel Futter haben und zu wenig Bewegung. Unsere Jungen kommen eigentlich am ersten Tag ihres Lebens, kommen die raus, dann noch eine Woche nachts rein zur Beobachtung. Und dann haben wir haben große Weiden und die stehen den ganzen Sommer draußen in altersgemischten Herden nach Geschlechtern getrennt. Und im Winter haben wir befestigte Paddocks, weil die gut zu reinigen sind. Also wir haben natürlich Liegeflächen. Und sonst sind die überwiegend befestigt mit wenig, fast keinen Matsch. Und das ist natürlich auch für die Hufe und die Sehnen sehr gut, ne? Dass die da, also die haben sehr harte Hufe und toi, 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 wir haben auch keinerlei Chip- oder Sehnenprobleme mit unseren Jungen. Da hält man ja immer so die Luft an bei den Ankaufsuntersuchungen bei den Dreijährigen, ne? Aber da haben wir einen sehr guten Schnitt. Und mit diesen, bei uns lebt auch jedes Pferd gleich auf dem Hof. Natürlich die Deckhengste je nachdem ein bisschen anders. Ja. Und es ist natürlich schwierig, alte Sportpferde, die es nicht kennen, zu sozialisieren. Das ist immer so. Aber wenn die so groß werden und wie du sagst, wenn die genug Fläche haben, eine homogene Herde und genug Futter, gerade im Offenstall, wenn die sich da nicht ums Futter prügeln müssen und sind alle ja ein bisschen dick und haben ab libitum Heu, dann ist das auch eine unheimlich ruhige Herde. Ne?
Ja, definitiv. Klar, das Futter, auch gerade mit, was du gerade sagst, mit dem etwas zu dick, ist ein Problem. Da ist natürlich auch die Idee vom Paddock Trail, dass man so viele Fressstände hat, ganz ursprünglich, dass die immer nur so Häufchen haben und dann immer wieder weiterlaufen müssen, um zu fressen. Und natürlich Futter ganz am Ende und Wasser ganz am anderen Ende und der Ruheraum wieder an einem ganz anderen Ende ist, dass man das Pferd halt nötigt, relativ viele Kilometer zu machen, weil sonst genau das passiert. Ich sage auch immer, ich kenne einige Aktivställe, da sind so fette Pferde, ich habe noch nie so fette Pferde gesehen wie in diesem Aktivstall. Und das Problem ist so ein bisschen, dass die Leute dann sagen, mein Pferd steht ja im Aktivstall, das ist ja dann aktiv. Und das ist leider häufig ein Trugschluss, gerade wenn keine Bewegungsanreize sind und die Wiesen noch zugehen, dann muss auch ein Offenstallpferd zusätzlich bewegt werden.
Also das finde ich sowieso. Also alle Pferde, die in irgendeiner Form wirklich eingesperrt sind, sollten am besten bewegt werden. Zum Beispiel bei uns gibt es keine Boxenpferde, die nicht gearbeitet werden. Also wir haben jetzt 2 Rentner, aber selbst die werden 3-mal die Woche bewegt, richtig gezielt und stehen noch zusätzlich im Offenstall. Aber das ist auch so unsere Philosophie. Es gibt ja keinen Grund, ein Pferd, was nicht regelmäßig gearbeitet wird, in eine Box zu sperren. Und selbst das machen wir nur aus Platzproblemen. Wir haben 100 Pferde auf der Anlage. Wir können leider nicht alle in Offenstelle stellen, wie wir es uns wünschen würden. Die stehen dann tagsüber in kleinen Gruppen draußen. Und auch da mit dem Matsch auch großes Thema. Wir haben 6 kleine Paddocks, die befestigt sind und 2 große, wo die auch wirklich spielen können. Die sind je nach Wetter mal matschig und dann wird das halt durchgetauscht, dass sie nur 1-2 Mal die Woche in der Matsche stehen. Sind aber alles Reitpferde. Also das ist immer alles in großen Trainingsbetrieben schwer zu organisieren. Und ich würde auch gerne Paddocks bauen, die so einen schönen Boden wie unser Reitplatz haben. Aber das kann ich mir halt leider nicht leisten. Ne? Das sagen dann immer, baut schöne befestigte Paddocks. Super Idee, dann müsste ich nur leider erstmal im Lotto gewinnen.
Ja, das ist auch das größte Problem, dass wir halt nicht die passenden Ställe haben. Also selbst wenn ich wollen würde, haben wir nicht die Möglichkeit, alle Pferde sofort in offene Ställe zu stellen. Ja. Das ist ganz klar. Plus, was ich ein bisschen als Problem sehe, ist, dass wir selten gute Reit- oder Trainingsmöglichkeiten haben bei den großen Offenstellen. Es kommt immer mehr. Also gerade wenn die neu gebaut werden, jetzt im Süden in Stuttgart eine Freundin von mir, also da schlackert es einem die Ohren, was die da hingesetzt haben. Also bessere Trainingsmöglichkeiten kann man gar nicht haben und trotzdem alles Offenstall. Davon brauchen wir halt deutlich mehr. Das steht außer Frage. Und für wen ich es auch schwierig finde, ist Berittpferde, Verkaufspferde, Pferde zum Anreiten, weil natürlich das Problem ist, ich kann da nicht dauernd jemand neu integrieren. Das ist unfair für die Herde, für die Leute. Das gehört sich nicht. Das heißt, die jetzt für 2-4 Wochen, 3 Monate bleiben, die gehören halt nicht in eine Herde integriert. Ja, also wir werden da nie ganz weg von kommen. Aber man kann es halt optimieren. Ne? Also ich sage auch nicht, jedes Pferd muss sofort raus. Und auch das, was du mit dem Sozialisieren sagst, war auch so ein Learning für mich. Ich war da sicherlich früher auch noch mal mehr pushy in die Richtung, die müssen raus. Aber es gibt leider Pferde, wie du auch sagst, die sind als Fohlen halt im Januar geboren, sind in der Box halt groß geworden, allein. Und das die ersten 3 Jahre. Spät gelegt vielleicht noch. Also die lernen es manchmal nicht mehr. Also die würden es vielleicht irgendwann lernen, aber das Problem ist, dass der Rest der Herde ja total drunter leidet und die ja auch die Pferde teilweise angreifen. Finde ich so traurig zu sehen, dass man Pferde so asozial groß werden lassen kann. Also die haben ja verlernt, miteinander zu sprechen. Also die sind nicht in der Lage, mit Pferden zu kommunizieren. Das ist wie eine Fremdsprache für die. Also und da habe ich leider auch, ich habe früher mal gesagt, man kriegt jedes Pferd irgendwie integriert. Da bin ich ein bisschen von weggekommen, muss ich gestehen. Man kriegt es integriert, wenn man genug Zeit hat, die passende Herde und den passenden Stall findet. Das ist aber nicht überall möglich.
Ja, wie du vorhin mit den Trainingspferden gesagt hast, bei uns sind die Berittpferde, die immer zwischen 3 und 6 Monate sind, da suchen wir dann einen Freund für die. Dann kommen 2 Berittpferde zusammen, die kommen am ersten Tag nebeneinander, 1-2 Tage, dann zusammen in die Halle oder am großen Paddock. Und wenn das klappt, dann werden die in 2er-Gruppen fusioniert, dass sie Sozialkontakte haben. Aber es ist no way, dass wir die im Winter in eine Offenstallherde integrieren können. Das ist die Verletzungsgefahr viel zu hoch für den kurzen Zeitraum. Und generell integrieren wir neue Pferde immer nur auf der Weide, damit es wirklich Platz ist und genug Futter.
Von O bis O.
Genau. Dann erinnere ich mich, dass du mal ein paar Fakten genannt hattest bezüglich, wie viel sich ein Pferd in der Box und im Offenstall bewegt. Hast du die noch parat?
Ja, das ist eine Studie. Ich kann jetzt nicht gerade genau sagen, wie sie heißt, aber da haben sie gemessen 170 Meter in der Box. Das sind so 2% der natürlichen Bewegung, also auf 24 Stunden immer.
Ja.
Und das Problem ist auch nicht nur die geringe Strecke, sondern auch die Art der Bewegung. Es ist halt, es sind Drehbewegungen rückwärts, seitwärts. Und in der Natur würde das Pferd halt 20 bis 30 Kilometer geradeaus laufen. Hm. Ja. Im Offenstall kommt es natürlich auch wieder auf den Offenstall an. Aber ich habe es bei meinem eigenen und bei unseren Pferden auch einfach GPS-Messer dran gemacht. Und sag ich mal, bei Regenwetter und Wind und so, dann läuft meiner auch weniger. Dann sind wir so bei 5 Kilometer. Und wenn wir die Wiese offen haben und die Böden sind hübsch, weil hübsches Wetter, dann schafft er halt auch 10 Kilometer. Ne? Wenn du dann noch reitest, Geländetraining machst, dann bist du auch noch mal schnell bei 15 Kilometer am Tag. Mhm. Im Vergleich zu 170 Metern ist das natürlich echt eine gravierende
Also 170 Spanne. Meter, das ist ja nichts.
Nix.
Also das, ja. Dann höre ich immer die Leute mit Paddock, wir haben ja auch Surf-Paddock-Boxen, was ja schön ist für Sozialkontakt und sie können rein und raus und Licht und Wind und Sonne und ja und nein. Aber sagen wir mal, mit einer Paddock-Box hast du dann die doppelte Bewegung, dann sitzt du noch nicht mal bei 400 Schritten. Ne?
Also nicht das mal das stimmt. Also man hat in der Studie auch festgestellt, wenn du die Boxengröße verdoppelst, verdoppelt sich nicht der Weg der Pferde.
Aha.
Das ist, ne, mein Pferd steht ja in einer großen Box. Mhm. Da gibt es wirklich auch Studien zu, die zeigen, das Pferd nutzt das nicht, weil sie gehen von der Tränke bis zum Heu oder zum Trog und die gehen halt nicht in der Box Schritt.
Gehen nicht spazieren.
Also das machen die halt nicht, ja. Also von daher bringt nicht mal eine größere Box was.
Das hat mir nämlich letztens jemand gesagt, oh, da ist ein neuer Stall, die haben so tolle Boxen, die sind dreimal so groß für eure. Und dann habe ich nur gedacht und dann sagte sie, ja, aber die haben auch keine Weiden. Und da habe ich gedacht, ja, das ist der Krux im System. Also die haben ganz normale Boxen, ne? 3x3, 4x4 Meter. Aber die sind ja zum Schlafen und Fressen und Ausruhen und nicht zur Bewegung. Und da habe ich auch gedacht, dann normal große Boxen und viel raus, das Pferd ist viel besser, anstatt extra große Boxen, aber das Pferd kaum raus. Und das ist so diese Entschuldigung, die viele haben. Ja, der hat ja eine große Box. Ja, und wenn es dann irgendwie Spieltage gibt oder so, das geht halt gar nicht.
Das geht gar nicht, nee. Also ich hatte mal einen gesehen als Paddock-Boxen, die ich sehr cool fand, weil sie draußen Heuraufen hatten und auch die Tränke draußen beheizt hatten. Das heißt, das Pferd ist reingegangen für Kraftfutter, ne? Da waren die Tröge auch mit einer automatischen Fütterung. Das heißt, über den Tag verteilt, kleine Portionen daraus getrudelt. Auch drinnen war quasi der Schlafplatz und draußen gab es halt Heu und was zu trinken. Und das animiert halt schon nochmal, dass das Pferd durch das Heufressen relativ viel an der frischen Luft ist und halt auch immer hin und her geht. Also da mag ich es noch glauben, dass es ein bisschen mehr war.
Okay, aber interessant mal diese Zahlen zu hören, ne? Bei uns ist auch, bei uns gibt es keine Stehtage, bei uns gibt es kein Pferd, was nicht aus der Box kommt. Bei uns kommt jedes Pferd jeden Tag aus der Box auf die Weide, auf den Paddock etc. Oder wird 5-6 Mal die Woche gearbeitet natürlich. Und dieses,
ich hoffe, diese Stehtage gibt es nirgendwo mehr.
Ja, das hört, das kennt man noch so von früher, diese Stehtage.
Von früher, ja.
Ne? Ja, genau. Ja, sehr schön. Das hört sich ja ist schon mal interessant an. Dann kommen wir noch kurz zur Fütterung. Vielleicht willst du einfach erstmal drei Grundsätze sagen.
Also ich bin ein Fan von Clean Eating, sowohl Mensch wie auch Pferd. Ich bin nicht so ein Riesenfan von diesen bunten, riechenden Müslis. Jetzt werden mich die ganzen Buttermittelhersteller hassen. ich bin ein Riesenfan von Rationsberechnung, wenn ich irgendwas zufüttern möchte. Also jetzt einfach blind 100 Sachen ins Pferd, bin ich nicht so der Fan von. Ich kann auch nicht so viel damit anfangen, 100 Kräuter. Kräuter haben eine tolle, also Phytotherapie, also Pflanzen haben ihre Berechtigung, aber halt nicht 100 Pulverchen dreimal gewechselt, wie das Wetter gerade steht. Das heißt, weniger ist mehr, wäre so mein zweiter Grundsatz nach Clean Eating. Und drittens wäre natürlich Heu, Mineralfutter reicht für die meisten. Ob man dann mehr braucht im Erhaltungsbedarf oder wenn man wirklich Sport macht, na, ich denke, bei dir hören wahrscheinlich mehr Sportreiter zu, dann natürlich bedarfsgerecht. Also artgerecht, denke ich, ist in vielen Köpfen drin, was das ist und was das soll. Ne? Fresspausen, viel strukturreiches Futter und so. Ich glaube, das ist angekommen in der Pferdewelt. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen am Bedarf drehen. Also was heißt bedarfsgerecht? Und vielleicht da so als praktischen Tipp, wenn man als Pferdebesitzer den Body Condition Score selber bestimmen kann oder zum Beispiel das Gewichtsband nutzt und das einmal in der Woche rumlegt, dass man merkt, mein Pferd nimmt zu oder mein Pferd nimmt ab, bevor es wirklich ersichtlich wird von außen, hat man so einen messbaren Wert, an dem man das von der Fütterung so ein bisschen steuern kann.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Also wir haben ja viele Quarterhorse, die sind ja eher leichtfutterig, keine Frage. Und zum Beispiel unsere Schulpferde und auch unsere Zuchtpferde. Wir haben ja 90 Hektar Weide. Wir haben sehr fette Weiden im Sommer. Die stehen auf fetten Weiden. Auch unsere Fohlen und unsere Stuten, die sehen alle top aus. Dann kommen die Absetzer im Winter rein, kriegen den ersten Winter viel Kraftfutter und Fohlenstarter. Und dann bekommen die bis zum Anreiten kein Kraftfutter mehr, weil die im Sommer auf fetten Weiden stehen. Den ganzen Winter ab Libitum Heu haben die Jungen, auch die Zuchtstuten. Und immer Mineralleckstein.
Genau.
Und auch unsere Zuchtstuten, die ein Fohlen in sich tragen, kriegen, also inzwischen kriegen gar kein Kraftfutter. Die haben im Sommer fette Weide und im Winter ab Libitum Heu, Heulage und Mineralien. Auch im Sommer Mineralien natürlich. Und das funktioniert, das glauben uns viele gar nicht, dass unsere Zuchtstuten nicht extrem Kraftfutter kriegen oder unsere Jungpferde. Aber wir haben halt das Glück, wenn die Weide leer ist, können die umziehen auf die nächste Weide. Und dann fressen die auch bedarfsgerecht und schlingen nicht und so, weil die kennen es ja gar nicht, dass sie kein Futter haben.
Ja, das ist ja auch was man beobachtet, dass die Pferde eigentlich aufhören zu essen, wenn sie immer Fressen haben, weil sie dann das Sättigungsgefühl haben. Das Problem ist, sobald sie übergewichtig dann doch sind, verlernen sie das hormonell. Also geht dieses Signal im Körper nicht. Das heißt, ein fettes Pony lernt es halt leider nicht oder hat es verlernt, so muss man besser sagen. Das heißt, die fressen dann wieder nonstop. Und gerade was du auch sagst mit dieser portionierten Weide, man weiß aus Versuchen mit Maul, wie heißt das, Maulgatter wollte ich schon sagen, ist es nicht, Fressbremse, so, ja. dass wenn man die stundenweise abmacht, die wissen das ganz genau und die fressen das Fünffache in der Zeit. Man macht die Fressbremse wieder drauf und sie fressen wieder weniger. Man lässt sie nur eine Stunde statt drei draußen. Auch das lernen die Pferde und die fressen in der einen Stunde dann genauso viel wie in den drei Stunden. Also das ist schon so, sie können das, ne? Wenn sie das so wie bei euch gelernt bekommen oder die Möglichkeit immer haben, wissen sie, wann sie satt sind und wann es reicht. Aber das ist halt sehr selten gegeben. Von daher muss man dann, wenn man die portioniert rausstellt, nicht ad libitum hat oder man also übergewichtige Pferde hat, dann muss man da ein bisschen aufpassen.
Ist ja auch ein Riesenproblem. Aber ich höre dann manchmal von Leuten, also gerade so Ponyrassen und so sind natürlich sehr anfällig für, dass sie die dann wegsperren. Und da denke ich mir schon, ich weiß jetzt nicht, ob du da Erfahrung mit hast, dass es doch schöner ist mit so einem Maulkorb, wo nur ein Viertel an dem Gras durchkommt und die den ganzen Tag fressen können, anstatt die nur eine Stunde am Tag rauszulassen, oder? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
Ja, es hat halt natürlich noch viele Nebeneffekte, weil nur eine Stunde raus ist natürlich auch, reden wir über Sonnenlicht, wir reden über Sozialkontakte, frische Luft. Also wenn ich das natürlich, also das hat sehr viele negative Sachen. Ist natürlich, wenn das Pferd Hufrehe hatte, verstehe ich auch, dass man sie wegsperrt. Ist immer so ein bisschen, wie man selber mental auch damit umgehen kann. Und es gibt Pferde, die haben gar keine Probleme mit der Fressbremse und es gibt wieder andere, die sind halt total gestresst und finden es mega ätzend. Und es gibt auch Riesenunterschiede zwischen den Fressbremsen. Also da muss man wieder wirklich individuell schauen, wie ist mein Pferd, wie ist die Wiese und wie funktionieren die Fresskörbe. Das ist so ein bisschen schwierig. Also das kann sehr gut funktionieren, bei anderen funktioniert es gar nicht. Und dann gibt es auch sehr schlaue Ponys. Die ziehen sich halt einfach jedes aus.
Ja, okay. Und was ist dein Tipp jetzt im Winter für zu dicke Pferde, die auch zum Teil in Boxen gehalten werden? Arbeitest du da, also würdest du, Heunetz ist ja sehr umstritten wegen Genick und Hängenbleiben oder Stroh. Und jetzt habe ich auch irgendwo gehört, dass man Heu eine Stunde ins Wasser legen kann, dann verliert es an Kalorien oder ähnliches.
Ja, das ist so die Notfallmaßnahme für Hufrehepferde.
Ja.
Dass man Heu, die müssen ja trotzdem weiter essen, aber man würde das Heu immer wässern, wenn das Pferd Hufrehe hat, direkt im Anschluss, weil Kalorien rausgewaschen werden. Auch Mineralien, das heißt, man muss das wieder ergänzen. Aber ja, das wäre so ein Tool-Tipp für Übergewicht. Waschen, 30 Minuten reicht meistens. halt wirklich waschen, also unter Wasser 30 Minuten und dann füttern. Das ist kalorienreduziert, also die Light-Version. Das kann man auf jeden Fall super machen. Dann sage ich immer, vielleicht nicht ganz so gut misten. Also nicht 5 Kilo Stroh drüber. Ja, die müssen nicht bis zu Karpalgelenken im Stroh stehen. Heunetze bin ich schon ein Fan von, aber Einschränkungen, ich bin dafür, dass wir die Heufütterung im Verlauf des Tages wechseln. Morgens, wenn sie lange nichts hatten, zum Beispiel aus dem Heunetz oder aus einer Heubox oder aus einer Boxenraufe, gibt es ja tausend für Möglichkeiten, was man da so machen möchte. Mittags gerne einfach auf dem Boden, ne, freie Heuverfügung vom Boden da machen. Und abends kann man dann, weiß ich, nochmal einen Heuball oder wenn man draußen auf dem Paddock die Möglichkeit aus der Heuraufe mit einem Netz drüber. Also ich bin immer gegen Extreme, nur Heunetz oder nur vom Boden. Ich glaube immer, der Graubereich, das, was dazwischen liegt, also der Wechsel der Dinge, Genick zum Beispiel, ne? Also Fressen vom Boden ist super, dann halt mal wieder von weiter oben, von der Seite, keine Ahnung, ne? Zupfen, nicht zupfen. Ich würde halt immer die Kombination wählen, weil es am Ende für den Körper gesünder ist und das Pferd auch sich nicht so langweilt und es trotzdem halt länger fressen kann und nicht das ganze Heu und das Stroh in sich reinschiebt sozusagen, dass es dann wieder zu dick wird. Plus einfach mehr bewegen, ne? Also das ist immer eine Lösung.
Ja, was man aber auch, glaube ich, festhalten sollte, ist, dass die Pferde schon zwischendurch vom Boden essen müssen, von der Haltung her, ne? Das ist halt das Negative, nur an Heunetzen, dann drehen die immer ihr Genick und strecken sich nicht richtig ab, ne? Wie du sagst, wahrscheinlich macht es da einfach die Abwechslung, ne?
Genau, und wenn ich am Morgen halt 5 Kilo aus dem Heunetz fütter, aber noch Stroh auf dem Boden habe, fällt schon mal ein Teil runter und das Heunetz ist nach 2-3 Stunden leer und dann frisst das Pferd halt wieder vom Boden die meiste Zeit, aber ich habe dann halt wieder trotzdem die Fresszeit verlängert mit dem Heunetz ein bisschen. Oder von mir ist auch eine Heukiste, dann kannst du ja auch vom Boden fressen. Also da gibt es ja so viele tolle Möglichkeiten inzwischen, was Heufütterung angeht. Da sind die Leute ja so krass kreativ geworden.
Dann noch ein großes Thema, was ja auch sehr umstritten ist, ist Wurmkuren. Also wir wurmen 4-mal im Jahr, ohne Umstreitung und auch ohne diese Untersuchung. Und ich war jetzt viel unterwegs im Herbst, auch kurstechnisch. Und dann sagen Leute ganz stolz zu mir, oh, die Fohlen sehen so gut aus, die haben richtig Bauch. Und dann habe ich so gedacht, ich glaube eher, dass die eine Wurmkur bräuchten. Das habe ich ihnen auch nett gesagt. Was ist denn deine Theorie dazu?
Also der Bauch sagt schon mal gar nichts über den Ernährungszustand aus. Ja? Also davon müssen sich schon mal alle verabschieden. ich lebe der Body Condition Score, man beurteilt nur die Oberlinie, wo sich die Fettdepots setzen und der Bauch hat nur was mit Training und Rauffutteraufnahme zu tun, also den bitte einfach mal streichen, was das angeht, mein Pferd sieht gut aus oder nicht gut aus oder ist dick oder dünn. Und dann Fohlen werden per se mal nicht selektiv entwurmt, bis 4-jährig ist es ein No-Go, ja, das hat aus verschiedenen Gründen, es gibt nicht nur eine Art von Parasiten, sondern sehr viele. Und die klassisch selektive Entwurmung bezieht sich auf kleine Strongyliden.
Also die Untersuchung und, meinst du damit?
Genau, die Untersuchung. Und die kommt aus dem Schafbereich und ist dann für die Pferde übernommen worden. Und das Problem ist, zum Beispiel Spulwürmer kommen bei 4-jährigen und älteren Pferden eigentlich nicht mehr vor, weil die Immunität entwickeln. Bei Fohlen ist das aber ein Riesenproblem, wo wir auch hohe Verluste haben. Von daher werden schon mal alle unter 4 nicht selektiv entwurmt. Da machen wir keine Kotprobe, sondern da entwurmen wir strategisch stumpf, meinetwegen, wenn man es so nennen möchte, einfach so bum, 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 wie ihr es jetzt gesagt habt. Mhm. Bei denen, die älter sind, macht eine Kotprobe aus meiner Sicht 2-mal im Jahr auf jeden Fall Sinn. Wenn man es jetzt ganz Golden Standard machen möchte, würde man 4-mal im Jahr eine Kotprobe machen. 2-mal davon nur entwurmen, wenn wir einen Befund haben. Mhm. Und 2-mal fest entwurmen, egal was die Kotprobe sagt. Mhm. Weil wir halt viel ist jetzt auch nicht richtig, aber wir haben Würmer, die wir nicht, oder Parasiten, die wir nicht im Kot finden. Oder schlecht im Kot finden. Nehmen wir die Bandwürmer. Ja, die Bandwürmer haben einen Zwischenwirt, die Moosmilbe, die kommt überwiegend im Spätsommer vor. Das heißt, der Bandwurm ist halt turboschlau. Er scheidet halt nicht jeden Tag ein bisschen Eier aus, sondern dann, wann es Sinn macht. Also schwankt die Ausscheidung der Bandwurmeier. Heißt, ich nehme an Tag 1 eine Bandwurmprobe, also Kotprobe, und er scheidet an dem Tag nicht aus, obwohl das Pferd halt voll ist. Finde ich nichts, entwurme ich nicht, habe ich halt ein Problem. Mhm. Ja, bei Bandwürmern gibt es einen Speicheltest, der ist deutlich sensitiver, aber da sind wir dann beim Punkt Nummer 2. Die Frage ist auch mal, was untersucht das Labor denn im Kot? Nur McMaster, also nur kleine Strongyliden, also nur Strongyliden-Eier, müsste man korrekterweise sagen. Und ich kann vom Strongyliden-Ei nicht unterscheiden, ob es große oder kleine sind. Das würde jetzt hier sehr weit führen. Ja.
Hast du da eine Folge zu zum Wurm?
Da gibt es eine Folge zu, genau. Aber Kotprobe heißt halt auch nicht Kotprobe. Also da müsste man noch mal genauer hingucken, was hat das Labor gemacht. Von daher bin ich eine, die gerne die Alternative empfiehlt, was auch von den Tierärzten das ist, was empfohlen wird. Der Konsens quasi ist, zweimal fest entwurmen, zweimal nur, wenn Bedarf, also wenn Befund nach Kotprobe ist. Und wenn man es dann ganz, ganz richtig machen möchte, müsste man 2 Wochen nach der Wurmkur nochmal eine Kotprobe ziehen, um zu gucken, ob der Wirkstoff auch wirklich seinen Job getan hat. Weil das Problem der Resistenzen lässt sich nicht wegreden. Mhm. Wir kriegen keine neuen Wirkstoffe im Moment. Es ist nichts, was irgendwie in der Pipeline steht. Das heißt, umso mehr Resistenzen wir entwickeln und wir keine neuen Wirkstoffe haben, kriegen wir halt irgendwann Probleme, was die Würmer angeht. Das heißt, die Idee, Wurmkuren zu reduzieren, halte ich für absolut sinnvoll. Dann ist das Thema aber so komplex, dass es meistens in Pensionsstellen mit 120 Pferden gar nicht so leicht umzusetzen ist, was dann am Ende wieder dazu führt, dass man dann 4-mal im Jahr entwurmt.
Was ist denn das Negative, wenn man wurmt, obwohl es vielleicht gar nicht nötig war?
Also jetzt nehmen wir die ganz krassen Gegner. Du gibst Chemie in dein Pferd, was nicht nötig ist. Du belastest natürlich den Magen-Darm-Trakt, die Darmflora, das ganze Pferd. Ne? Ich meine, kann sich jeder ins Forum Chemie ins Pferd einloggen und gucken, was die Gegner so erzählen. Das steht natürlich auf der einen Seite, also eine unnötige medikamentelle Belastung. Dann muss man bedenken, die Wurmkurinhalte werden ausgeschieden vom Pferd und Bienen sterben, Insekten sterben, jeder, der sich mit Nachhaltigkeit in der Umwelt beschäftigt. Da ist es einfach so, man weiß es aus dem Rinderbereich, da ist es ziemlich genau untersucht. Alle Insekten, die auf diesen Kothaufen gehen, wo du die Wurmung drin hattest, die gehen halt zugrunde, weil es tötet halt auch diese Lebewesen. Mhm. Das heißt, natürlich habe ich ein bisschen Nachhaltigkeit, Umweltprobleme. Ja, ich glaube nicht, dass jeder dann hinterherläuft und den Kot einsammelt und in Plastiktüten separat entsorgt. Das heißt, wir haben einfach eine Umweltkomponente, die man mit beachten muss. Und wie gesagt, die Resistenzlage. Ne? Also das ist schon, wenn das Pferd dann resistent ist, also die Würmer im Pferd, und ich kriege das dann nicht mehr entwurmt, sauber, ist das natürlich auch einfach langfristig ein Problem. Nicht nur für die Population, sondern auch für das eine Pferd dann.
Ja, obwohl natürlich die Nebenwirkungen, wenn das Pferd Würmer hat und nicht gewurmt wird, auch schlimm sind. Also es gibt beide Seiten.
Aber genau, also ich sage auch, nicht entwurmen ist keine Option. Ja, ja. Genau. Und alle, die so mit Kräuter oder, was ich auch gehört habe, Schweifhaare, ja, schneiden wir Schweifhaare klein, kann ich damit entwurmen? Nein, das geht nicht. Wenn man das machen möchte, sage ich immer, es ist ganz einfach. Ja, man kann das praktisch umsetzen. Bitterkräuter sollen Würmer wegmachen. Du nimmst eine Kotprobe, ist es was drin? Du gibst Bitterkräuter und guckst danach 2 Wochen, sind immer noch Würmer drin. Und wenn noch Würmer drin sind, hat es nicht funktioniert. Dann musst du was anderes tun. Also warum diskutieren da alle so drüber? Das kann man einfach nachprüfen. Ja, also da darf man einfach die praktischen Tools zusammenbringen. Und dann kann man natürlich auch nicht 4-mal, sondern 2-mal entwurmen und die anderen 2-mal nach Bedarf und vielleicht alternativ was geben. Aber 2-mal bin ich der absolute Verfechter für. Magendasseln finde ich nicht im Kot. Lungenwürmer sehr selten. Bandwürmer schlecht. Kleine Strongyliden, die machen übrigens einen Winterschlaf in der Darmschleimhaut. Die findet man dann auch nicht. Also, ne, das ist sehr komplexes Thema. Ich bin für den Mittelweg.
Okay, ja, sehr schön. Dann kommen wir vielleicht, du hast ja mehrere Angebote auf deiner Internetseite, sprich Online-Seminare. Wir kommen im zweiten Teil gleich zum Trainingsplan. Aber was sind deine anderen Seminare, die du da anbietest?
Ja, also so zum Einstieg habe ich den Erste-Hilfe-Kurs. Den kann man gut in der Woche durcharbeiten. Das ist jetzt keine Rieseninvestition, weder Zeit noch geldlich. Für mich ein absolutes Muss für alle Pferdebesitzer. Was mache ich bei einer Blutung? Was mache ich bei der Kolik? Wie versorge ich eine Wunde? Wann muss der Tierarzt kommen? Wann muss er nicht kommen? Wie kann ich selber einen kurzen kleinen Gesundheitscheck durchführen? Wirklich die Basics, damit ich weiß, mit messbaren Werten, geht es meinem Pferd gut oder schlecht? Mhm. Ja, es fängt ja schon damit an, hast du ein Fieberthermometer im Stall? Mhm. Das ist der Erste-Hilfe-Kurs, das ist ein absoluter Selbstlernkurs. Das heißt, das ist jetzt keine Betreuung durch mich, sondern man geht durch die Inhalte. Es sind Präsentationen, Praxisvideos am Pferd und dann gibt es auch einen Abschlussquiz, also einen Test und dann kriegt man auch ein Zertifikat. Dann den Trainingskurs, also Trainingsplangestaltung aus medizinischer Sicht, besonders so für nach Krankheit, Aufbau nach Krankheit, Jungpferde starten. Also da geht es so ein bisschen drum bis AL, ne, mhm. dass ich quasi bis dahin Kondition, Kraft, Beweglichkeit behandeln wir. Pulsmessung machen wir da auch relativ ausführlich. Koordination, also und immer halt mit dem medizinischen Hintergrund dazu. Und der geht 5 Wochen. Da haben wir auch jede Woche einen Live-Workshop mit mir. Also das ist sehr interaktiv. Man hat auch immer Hausaufgaben. Sehr, sehr cooler Kurs. Ich liebe den zu betreuen. Es macht richtig Bock. Und dann gibt es natürlich noch den großen Gesundheitskurs, nenne ich ihn immer. Das heißt, wenn man jetzt den Trainingsplan hat und man möchte jetzt ein Gesundheitskonzept um sein Pferd gestalten, das ist dieses Vier-Phasen-Modell, was sich entwickelt heißt. Das heißt, im ersten Modul dreht sich alles um Gesundheitsförderung. Also ich habe ein gesundes Pferd, was mache ich, dass es so bleibt? Beschäftigen sich nicht so viele Menschen mit. dann Prävention, also was, wenn ich einen Risikopatienten habe? Was mache ich, dass, wenn das Risiko besteht, es halt nicht ausbricht? Sei es jetzt ein dickes Pony mit Hufrehe oder der Vollblüter mit Magen. Oder ich bin in einem großen Pensionsstall mit 120 Pferden, Infektionsdruck, also Drusel, Herpes, was auch immer. Also jedes Pferd hat halt andere Risikofaktoren, ne? Die Westernpferde vielleicht kleine Vorderhufe, also Hufrollensyndrom, vielleicht Muskelerkrankungen. Also was kann ich, also was sind meine Risikofaktoren und was muss ich dann tun, um in dieser Risikoanalyse das zu verhindern? Ein drittes Modul ist dann das Krankgefährt, da ist auch der Erste-Hilfe-Kurs integriert. Und da machen wir natürlich auch Bewegungsapparat, also Sehnen, Gelenk, Bänder und Atemwege machen wir noch. Also da geht es so ein bisschen um die häufigsten Erkrankungen, Diagnose und was man dann auch tun kann. Und im vierten Modul geht es dann um die Rehabilitation. Also wenn ich jetzt ein Pferd habe, was genesen ist, den Begriff kennen jetzt alle nach Corona, also der genesene Risikopatient, was mache ich, dass das nie wieder passiert? Also Training bei Arthrose, Training für Sehnenpferde, Training für Atemwegserkrankungen, Reha-Pläne aufstellen. Da geht es dann in Akupressur, Massagegriffe, das ist so alles, was wir im Modul 4 machen. Geht über 4 Monate, ist auch mit Live-Workshops begleitet. Gibt auch viele Quiz, die man so, dass man sein Wissen selber überprüfen kann. Und es gibt natürlich auch ein Zertifikat am Ende. Das ist so das große System. Und jetzt dieses Jahr wird es einige Wochenworkshops geben, wo es so um richtige Erlebnistage, Wochen geht. So ein bisschen im Challenge-Style. Jetzt das erste wird sein, geschmeidig, also dein Pferd geschmeidig durch den Winter, wo wir dann jeden Tag eine Massage, Geräte erklären, Akupressur machen, Mobilisationsübungen, dann gibt es immer Rezepte noch dazu. Also da habe ich mir ganz viele lustige Sachen ausgedacht, wo wir dann so eine Woche durchgehen. Dafür wird es dieses Jahr ein paar neue, also neue geben, Wochenworkshops, weil dieses Interaktive mir einfach unfassbar viel Spaß macht und ich auch das Gefühl habe, dass es einfach praktische Anwendung nochmal mehr fördert in Motivation und ins Tun kommen.
Ja, sehr schön. Ja, das hört sich perfekt für das Ende vom ersten Teil an. Aber bevor wir den ersten Teil beenden, habe ich noch eine Frage an dich. Was wollte die kleine Veronika als Kind immer werden?
Ja, okay. Ja. Das war einfach.
Ja, das war einfach. Ja, das war einfach bis langweilig. Nein.
Ich
danke dir schon mal sehr für den ersten Teil. Und im zweiten Teil machen wir dann weiter mit mehr Richtung Pferdeausbildung, Trainingsplan, Ausgleichstraining, also mit ein bisschen mehr ans Reiten kommen. Aber ich danke dir schon mal für diesen Teil. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.